Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit André Mumot.
Herzlich willkommen. Wir erinnern heute an eine Ikone des Unterhaltungsfernsehens, an Hans Rosenthal.
Ich wollte vor allen Dingen Politik machen, wollte den Leuten beibringen, nach allem, was passiert ist, alle Menschen sind gleich, es gibt keine minderwertige Rasse, es gibt auch keine Herrenrasse. Das war so mein Ideal und da wollte ich hin.
Hans Rosenthal, er wäre morgen 100 Jahre alt geworden, nur knapp ist er der Ermordung durch die Nazis entkommen und später zu einem der beliebtesten Showmaster Westdeutschlands geworden. Wir blicken heute auf dieses erstaunliche Leben zurück und fragen uns, wie wir mit aktuellem Antisemitismus umgehen sollen. Ein neues Buch arbeitet die antisemitischen Vorfälle bei der letzten Documenta auf. Heute wurde es in Kassel vorgestellt und wir waren bei der anschließenden Diskussion dabei. Außerdem wurde heute der Bundesverband Industriekultur gegründet. Wir erfahren, wie er Kulturinstitutionen unterstützen will, die in ehemaligen Zechen, Brauereien und Fabriken einziehen. Dann besuchen wir das Brücke-Museum, wo man mit besonderen Lieblingswerken Jubiläum feiert und schauen aktuelle Serien. Da geht's dann direkt nach Hollywood und zum Berliner Späti um die Ecke. Das alles heute bei Fazit. Schön, dass Sie mit dabei sind. Alte Zechen, Heizkraftwerke, Brauereien, das sind Orte einer zum Teil vergangenen Industriekultur. Wo früher hart geschuftet wurde, werden dem Publikum heute nicht selten Kunst und Kultur präsentiert. Man denkt sofort ans Ruhrgebiet, klar an den Pack-Zollverein in Essen zum Beispiel, aber solche Umnutzungen finden sich in ganz Deutschland. Die Baumwollspinnerei in Leipzig, das Muffatwerk München, die Kulturbrauerei in Berlin. Es gibt zahllose Beispiele und weil das so ist, weil es so viel zu bewahren und viel zu bespielen gibt, wurde heute in Dortmund der Bundesverband Industriekultur Deutschland gegründet. Wir sprechen darüber mit Monika Dreikorn, der Leiterin des Museums für Industriekultur Nürnberg. Schönen guten Abend, Frau Dreikorn.
Guten Abend, grüße Sie.
Sie kommen gerade von der Gründungsveranstaltung des neuen Bundesverbands Industriekultur Deutschland. Ihr Haus zählt zu den Gründungsmitgliedern. Warum war Ihnen das wichtig, dass es diesen Verband jetzt gibt?
Also der heutige Tag ist wirklich ein großer Schritt für die Industriekulturszene in ganz Deutschland. Das ist eine tolle Sache, dass wir jetzt endlich sozusagen eine gemeinsame bundesweite Vertretung haben, die eigentlich die Interessen der vielen kleinen ehrenamtlichen Initiativen vor Ort, genauso wie der Museen, genauso wie der großen Verbünde und Weltkulturerbestätten vertreten kann. Also das ist eine super Sache, dass wir heute so einen Schritt weitergekommen sind.
Ja, wir wissen ja auch, für Schlösser und Burgen gibt es ganz viel Lobbyarbeit. Das ist auch sehr bekannt, immer und überall zu sehen. Für Industriedenkmäler weniger. Und sie werden in den folgenden Jahren ja auch viel Geld brauchen für Instandhaltung, Nutzbarmachung etc. Wird es einfacher sein, sich mit dem Verband dafür einzusetzen?
Das hoffen wir sehr. Wir haben jetzt praktisch mit diesem Verband das erstmal eine große gemeinsame Stimme, eine laute gemeinsame Stimme, die sich einsetzen kann, die auch Lobbyarbeit für diese Burgen der Neuzeit sozusagen machen kann. Und ja, das ist wirklich eine große Aufgabe, die da auf Kommunen, Länder zukommt, die vielen kleinen Fabriken und Standorte zu erhalten und wieder nutzbar zu machen. Also das wird sicherlich nützen.
Wie sieht denn diese Entwicklung aktuell aus? Nimmt die Zahl der Industrieorte, die für eine kulturelle Umwandlung zur Verfügung stehen, weiter zu?
Also ich weiß jetzt nicht, ob sie in großem Maßstab zunimmt. Es ist halt ein stetiger Wandel. Aber insbesondere die ostdeutschen Länder haben da natürlich auch ein ganz großes Erbe übernommen, das noch lange nicht sozusagen auf dem Stand ist, auf dem jetzt das Ruhrgebiet vielleicht schon ein Stück weit ist, dass sie eben viele kulturelle Leuchttürme im Bereich Industriekultur haben. Und da ist einfach noch viel zu tun, aber auch in anderen Bundesländern natürlich auch.
Worin liegt für Sie denn der besondere Wert solcher Orte? Von welcher kulturellen Identität gehen wir denn da aus? Was geben die wieder, diese besonderen Orte?
Ja, also die Industrialisierung hat im Prinzip unsere gesamte Lebensweise und unser ganzes Lebensumfeld, in dem wir jetzt leben, eigentlich komplett geprägt. Das ist immateriell in unserer Gesellschaft geschehen, wenn man zum Beispiel daran denkt, dass wir heutzutage wie selbstverständlich zur Arbeit gehen. Also es ist eingegangen in unseren Sprachschatz, in unser Denkschatz, dass man nicht mehr zu Hause arbeitet, sondern dass sich ein Tag in Arbeitszeit und Freizeit trennt. Das sind alles natürlich Folgen der Industrialisierung, aber genauso natürlich auch im Baulichen ist natürlich, unsere Welt hat sich total verändert durch die Industrialisierung. Mit allen Folgen, die wir heute haben, Klimawandel, Umweltverschmutzung, sind natürlich auch Industrialisierungsfolgen. Und insofern erzählt eigentlich die Industriekultur davon, wie wir geworden sind, wo wir heute stehen. Und der Blick zurück lohnt sich, um die Fragen der Zukunft zu lösen.
Es ist ja auch so, dass inzwischen viele junge Menschen diese Industriekultur und ihre Gebäude eher als raue Orte für Kulturveranstaltungen oder Clubs kennen. Da ist es ja auch wichtig, die Vorgeschichte dieser Institutionen in Erinnerung zu rufen.
Genau. Also wie gesagt, ich glaube, der Blick zurück lohnt sich, um eigentlich auch die großen Fragen der Zukunft besser zu lösen. Die Industrialisierung erzählt eben auch von Wandel, von Verlusten, aber auch von Gewinnen. Sie erzählt ganz viel. Und ich glaube, der Blick zurück kann uns jetzt gerade auch bei den Transformationen, die uns bevorstehen, eigentlich viel leiten, um ja den Weg zu finden, wo wir eigentlich hinwollen.
Und wo wollen Sie hin? Welche Versäumnisse kann man denn jetzt angehen? Was ist jetzt möglich durch den Verband?
Ja, das geht jetzt wieder ganz knallhart zurück auf den Boden der Politik. Mhm. Also wir möchten gerne Lobbyarbeit machen für unsere Einrichtungen, für unsere Themen. Und unter anderem ist es für uns gerade ein ganz wichtiger Schritt, auch in Zeiten der Koalitionsverhandlungen das Thema Industriekultur zurück auf die Tagesordnung zu bringen. Es gibt nämlich die Idee, eine Bundesstiftung Industriekultur zu gründen. Sie stand schon im letzten Koalitionsvertrag und ist jetzt leider kurz vor dem Ende, vor der Gründung quasi, erstmal wieder auf Eis gelegt worden. Und da wollen wir natürlich jetzt dranbleiben und auch schauen, dass wir hier wieder genügend Mitstreiter für uns finden.
Das sagt Monika Dreikorn, die Leiterin des Museums für Industriekultur Nürnberg. Ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank und schönen Abend noch.
Morgen wäre er 100 Jahre alt geworden. Hans Rosenthal, der große Entertainer der Bundesrepublik, der legendäre Showmaster, der nur knapp der Ermordung durch die Nazis entkommen ist. Erste große Erfolge hatte er in der Nachkriegszeit beim Radio, beim RIAS, um genau zu sein. In dem Gebäude, aus dem wir senden, hier in Berlin-Schöneberg am heutigen Hans-Rosenthal-Platz. Hier hat er seine ersten Spielshows entwickelt und das von ihm erfundene Sonntagsrätsel läuft noch immer bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Die größte Popularität erreichte Hans Rosenthal aber im Fernsehen mit der Spielshow Dalli Dalli, die er von 1971 bis kurz vor seinem Tod im Februar 1987 moderierte. Was in dieser arglos wirkenden Sendung alles steckt, hat sich mein Kollege Matthias Dell angeschaut.
Er war ein Mann, wie man ihn ganz, ganz selten findet.
Schon in diesem Satz von Helmut Kohl steckt eine Wahrheit, die der einstige Bundeskanzler vermutlich nicht meinte. Dass der 1925 geborene Jude Rosenthal selten war in Nachkriegsdeutschland, weil er anders als Millionen Menschen den Holocaust überlebt hatte, versteckt in einem Berliner Kleingarten.
Er hat viel mehr als viele andere, die dauernd darüber reden, getan für die Versöhnung von Deutschen und Juden.
Und das hat Rosenthal nicht nur als Mitglied der jüdischen Gemeinde, sondern vor allem als Showmaster von Dalli Dalli getan. Unausgesprochen. In ihrem preisgekrönten Dokumentarfilm Kuhlenkampfs Schuhe von 2018 hat die Filmemacherin Regina Schilling auf diese Verbindung hingewiesen. Dass Schuld und Trauma aus Krieg und NS-Zeit beim Fernsehen mit Kuhli und Hans Rosenthal einvernehmlich beschwiegen wurden.
Deutschland war traumatisiert und die Showmaster sind die Therapeuten für die Deutschen, aber sie sind auch die Therapeuten ihrer selbst mit ihren Shows. Am eindrücklichsten fand ich diese Sirene, die immer losgeht bei besonders guter Leistung. Die ja wirklich was Anstrengendes und Nerviges hat.
Nicht für Rosenthal, für den der Fliegeralarm im Zweiten Weltkrieg die beste Zeit ankündigte. Die Deutschen versteckten sich und er konnte raus. Sodass
die Sirene für ihn das Zeichen für Leben und für eine Zukunft auch ist. Weil je mehr Bombenangriffe geflogen werden, desto eher kann er ja hoffen, dass Deutschland den Krieg verliert und er aus dieser Zwangssituation rauskommt.
Sagt die 1962 geborene Schilling, die mit Dalli Dalli groß geworden ist. Wie Stefan Eckel von der Hamburger Künstlergruppe Reproducts. Die beschäftigt sich seit fast 40 Jahren mit dem Fernsehen. Und damit Dingen, die so offensichtlich sind, dass man sie übersehen muss. Wie die ikonischen Waben in der Kulisse von Dalli Dalli.
Die Sechseckwand ist selbstverständlich eine Umschreibung einer Tapete aus Davidstern. So, jetzt kann man natürlich sagen, das interpretiert man da rein. Aber dann sollte man sich vielleicht doch die neue Synagoge in Berlin mal anschauen. Da findet man die Sechseckwand. Und Hans Rosenthal war ein extrem aktives Mitglied dieser Gemeinde.
So deutet Dalli Dalli Bilder und Symbole um und besetzt sie neu. Regina Schilling.
Es gibt dann viele Zeichen, also nach jeder Sendung, also die Punkte werden in Geld verwandelt und das wird fast immer an Waisenhäuser, Kinder in Not gespendet. Sein kleiner Bruder und er waren im Waisenhaus, sein kleiner Bruder ist deportiert worden nach Riga und dort ermordet worden. Und so diese ganze Aufgeladenheit und Hektik der Sendung, das habe ich dann alles auch unter einer Folie von Trauma gelesen.
Dalli Dalli heißt unser Spiel für Schnelldenker. Tempo ist unsere Devise.
Also keine Ruhe, wo dann vielleicht Gefühle auftauchen können, hochkommen können. Und das war so ein Bild für mich.
Manchmal kommen die Gefühle doch ein wenig hoch. Wie hier, wenn Rosenthal hörbar aufgeregt mit einem Gast spricht, der für Hitlers Propagandafestspiele gearbeitet hatte.
Professor Bruch war der erste Kameramann überhaupt, wenn ich mich nicht täusche. 1936 standen Sie hinter der Kamera.
Ja, bei den Olympischen Spielen in Berlin 1936 hatte ich die Kamera gebaut und musste sie dann auch bedienen, weil ein Ingenieur damals noch notwendig war, um solch eine Kamera zu bedienen.
So einfach ist das heute.
Mein Bruder hat mir bei dieser Recherche intensiv geholfen. Der hat wirklich jeden Kandidaten und jede Kandidatin auf ihre Biografie abgeklopft.
In einem Aufsatz im Merkur vom Oktober 2024 beschreibt Schillings Bruder Albert Kamps das so irre wie unbewusste Nebeneinander 30 Jahre nach Auschwitz. Eine Show von 1974, in der im Spiel ein Koffer gepackt werden muss, den der glücklicherweise nie deportierte Moderator dann tragen können soll. Um zu bilanzieren.
Fertig! Das war kein Kofferpacken, das war Plündern.
Rasende Spiele, immer angefeuert vom Namen der Sendung. Dalli Dalli, polnisch für weiter, weiter. In Auschwitz, erinnert sich der Holocaust-Überlebende Tadeusz Szymanski 2004, gab es einen geschnitzten Wegweiser namens Dalli Dalli-Straße. Insofern war Rosenthals Sendung viel mehr als Unterhaltung. Psychohygiene, wie Stefan Eckel von Reproducts das nennt.
Ich halte das eher für eine psychohygienische Meisterleistung, das so umzuwerten und daraus ein Spiel zu machen und etwas Positives zu machen und eine Gemeinschaft zu erzeugen, gerade mit den Tätern zusammen.
Eine Gemeinschaft, um deren Zugehörigkeit Hans Rosenthal ein Leben lang kämpfen musste.
Ich habe heute das Gefühl, wieder zu Ihnen zu gehören und das macht mich glücklich. Danke.
Matthias Dell erinnert an einen großen Entertainer. Mehr Beiträge und Sendungen zum Thema finden Sie auf deutschlandradio.de auf unserer Schwerpunktseite 100 Jahre Hans Rosenthal. Es ist Jahrzehnte her, dass Rosenthal die Deutschen mit ihrer Vergangenheit konfrontiert hat. Heute aber sehen wir in Deutschland den Antisemitismus wieder erstarken, auch in der Kunst. Große Wellen geschlagen hat vor allem die letzte Documenta in Kassel, die mehrfach Antisemitismusvorwürfe auf sich gezogen hat. Die nächste Ausgabe wird jetzt geplant. Das ist dann 2027 die Documenta 16, kuratiert von Naomi Beckwith. Der Plan lautet, aus alten Fehlern zu lernen. Der Aufarbeitungsprozess geht also weiter. Ganz in diesem Sinne ist jetzt ein Buch veröffentlicht worden, Kunst im Streit, Antisemitismus und postkoloniale Debatte auf der Documenta 15, herausgegeben von Heinz Bude und Meron Mendel. Zur Buchvorstellung und Podiumsdiskussion im Friderizianum in Kassel kamen heute gute 300 Besucher und mein Kollege Ludger Fittkau war auch dabei. Schönen guten Abend, Herr Fittkau.
Schönen guten Abend, Herr Mubert.
15 Beiträge enthält diese neue Veröffentlichung. Was sind die wichtigsten Erkenntnisse, die man da jetzt findet?
Ja, Heinz Bude und Meron Mendel waren ja auch Akteure dieses Konfliktes. Sie waren, haben sich eingemischt 2022, haben versucht, irgendwie ein Gespräch in Gang zu bringen. Sie beide kommen ja aus dem wissenschaftlichen Raum, aber Meron Mendel ist auch Leiter einer Bildungseinrichtung, eine Frank-Bildungswerk in Frankfurt, die sich auch politisch sehr einmischen, gegen den Rechtsextremismus aktiv sind. Und Heinz Bude ist einer der profiliertesten deutschen Soziologen, der in Kassel auch das Documenta-Institut leitet und soll die Documenta-Geschichte wissenschaftlich beforschen. Also beide sind involviert, aber wollten trotzdem mit dem Buch ein wissenschaftliches Statement und ein bisschen Distanz schaffen. Und die wichtigste Botschaft ist in der Tat auch schon auf dem Buchtitel. Man guckt nämlich auf das verhüllte Tarang Padi-Werk auch von 2022 genau dieses antisemitische Machwerk, das dann verhüllt worden ist. Und diese Verhüllung, dieses Schwarze über dem Kunstwerk ist auch schon sozusagen der erste Punkt der Kritik, weil das Buch heißt ja Kunst im Streit und beide, Bude und Mendel, wollen eher Streit, wollen Debatte und nicht einfach ein Verhüllen und Verschweigen eines Konfliktes.
Und mit welcher Grundeinstellung ist jetzt dieses Buch zusammengeführt worden, sind diese Texte zusammengeführt worden, diese Auseinandersetzung jetzt auch fortzusetzen, die wir da erlebt haben?
Ja, in der Tat, man war deutlich in den Diskussionen bei Hans Bude, der vor allen Dingen sagte, wir müssen ja auch schauen, was bedeutet dieser Konflikt. Dahinter steckt ja ein langer Konflikt, der auch schon global war. Die Kontroverse ist ja auch im Buchtitel zu lesen zwischen denjenigen, die eben den Holocaust immer noch besonders als besonderes Menschheitsverbrechen sehen und der sogenannten postkolonialen Theorie, die eben andere Genozide sozusagen gleichsetzt oder vielleicht sogar für wichtiger hält aus antikolonialer Perspektive hinaus. Heinz Bude fragte dann, ob diese Dokumente womöglich nur ein Vorspiel für gefährliche Begegnungen in der Gesellschaft sein könne.
Sie können nicht einfach so dahin gucken und sagen, ist interessant gewesen, sondern es steht sofort die Frage, für was steht das eigentlich? Eine dieser Vorstellungen, die man sich machen kann, ist das eigentlich das Vorspiel für die gefährlichen Begegnungen, die uns in der Zukunft in unserer Gesellschaft auch noch bevorstehen. Wir haben einen Zuwanderungsanteil von 20-30%, ist immer schwierig, wie man das alles misst und so weiter. Aber nehmen wir mal, ein Drittel der deutschen Bevölkerung hat eine Zuwanderungsgeschichte, von der man sagen kann, dass sie keine intime Bezugnahme auf den Völkermord hat. Oder jedenfalls andere Arten von Völkermorden vielleicht. Jedenfalls nicht die Einzigartigkeit des deutschen Völkermords.
Genau, man könnte auch sagen, Hans Rosenthal kennen viele nicht mehr, viele Zugewanderte. Und das muss dann vermittelt werden, muss auch dann deutlich gemacht werden, wie wichtig diese Geschichte auch für Deutschland ist.
Es geht also um die unterschiedlichen Grunderfahrungen und Sozialisationen, auch der Künstlerinnen und Künstler. Wie blicken die denn, die an der Documenta 15 beteiligten KünstlerInnen, heute auf diesen Skandal zurück? Gab es dazu Aussagen? Steht dazu was im Buch?
Meron Mendel ging darauf ein, er spricht immer noch regelmäßig mit Künstlerinnen, auch auf Veranstaltungen, und er sagt, da gibt es immer noch ein Hadern mit dieser Documenta, die ja schon 3 Jahre zurückliegt, die ist noch nicht verarbeitet. Er nannte explizit Daniela Ortiz, Tanja Bruguera und auch Hito Steyerl, die auf unterschiedliche Weise sich immer noch mit der Documenta beschäftigen. Also das war auch eine Botschaft, die heute rüberkam. Die Documenta ist noch nicht zu Ende. Die Auseinandersetzung mit dieser Documenta ist noch nicht zu Ende. Und das Hadern geht weiter und auch noch sozusagen eine gewisse Ratlosigkeit, wie man da jetzt weitermacht. Das ist auch tatsächlich eine Botschaft.
Es gab auch Kritik an diesem Buch, weil zum Beispiel WissenschaftlerInnen der postkolonialen Theorie von der Uni Kassel gar nicht beteiligt wurden. Sie haben ja schon gesagt, da stehen sich diese Positionen gegenüber, diejenigen, die den Antisemitismus beklagen und diejenigen, die die postkoloniale Theorie vertreten. Wie wurde darauf denn heute Abend reagiert?
Ja, die Kasseler Wissenschaftler, die eben aus der Postcolonial Studies-Fraktion kommen, die haben zu Recht darauf hingewiesen, auf dem Titel steht ja Antisemitismus und postkoloniale Debatte auf der Documenta 15. Und man hätte ja auch die Wissenschaft in Kassel, warum die nicht beteiligt gewesen sei. Das gab es also mehrere Aussagen. Und Meron Mendel war es dann, der es erklärte, wie die Auswahl der Autorinnen für diese 15 Beiträge im Sammelband zustande kam.
Es gibt zwei Herangehensweisen. Wir können natürlich einen Bann machen, wo wir 50% Vertreter der Antisemitismusforschung und 50% Vertreter der postkoloniale Theorie und jeweils die Text schreiben. Wir haben uns aber für eine andere Herangehensweise, nämlich die Autoren sind keine Vertreter einer Disziplin. Wir haben Autorinnen und Autoren, die sehr affin sind, was postkoloniale Theorien, sei es Timo Doyle, Christoph Kollatsch, sei es Floris Biskampf. Und ich kann auch die Namen auch weitersetzen. Das sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die seit Jahrzehnten sich genau mit den postkolonialen Theorien sehr ausführlich auseinandersetzen.
Also die beiden Autoren haben schon auf die Wissenschaftsfreiheit auch plädiert, die sie ja auch haben, wenn sie eine solche Studie dann entsprechend machen.
Also ist denn was gelernt worden? Geht man aus dieser Veranstaltung heute Abend auch raus? Sind Sie da rausgegangen und haben das Gefühl, wir haben jetzt Perspektiven gewonnen, dass wir ein solches Desaster wie bei der letzten Documenta jetzt auch vermeiden können, dass wir wissen, wie es geht?
Heinz Bude hat das interessanterweise auf einen Begriff gebracht. Er hat gesagt, Kassel hat jetzt gemerkt, sie müssen als Gastgeber möglicherweise aktiver sein. Man hat eben 70 Jahre lang, dieses Jahr haben wir ja 70 Jahre Documenta, 1955 war die erste, hat man einfach Leute eingeladen auf der ganzen Welt, hat gesagt, der Kurator oder die Kuratorin kann dann machen, was sie will. Das wird wohl nicht mehr gehen. Der Gastgeber muss wahrscheinlich eine aktivere Rolle einnehmen, ohne dass er eben die Kunstfreiheit einschränkt. Das ist, glaube ich, das große Fazit, auch das große Interesse der Stadtbevölkerung an dieser Veranstaltung zeigt. Kassel wird aufmerksamer diese Entwicklungen begleiten und wird auch den Streit um die Kunst einfordern und in ein Verschweigen wie beim letzten Mal nicht hinnehmen. Das, glaube ich, kann man so als Fazit ziehen.
Ein gutes Fazit. Ludger Fittkau, ganz herzlichen Dank. Das Buch Kunst im Streit, herausgegeben von Heinz Bude und Meron Mendel, ist im Campus Verlag erschienen und im Buchhandel erhältlich.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die hat heute Georg Scharik für uns.
In den vergangenen Wochen hat US-Präsident Trump angekündigt, Wissenschaftseinrichtungen hunderte Millionen Dollar an Fördergeldern zu kürzen und massive Entlassungen vorzunehmen. Dagegen wenden sich jetzt rund 1.900 Forschende in einem offenen Brief. Wie der Spiegel berichtet, wird in dem Schreiben der National Academies of Sciences, Engineering and Medicine gefordert, die Kürzungen zurückzunehmen. Forschung, einschließlich der Erforschung neuer Behandlungsmethoden für Krankheiten, werde unterbrochen, Lehrkräfte müssten entlassen und Doktoranden könnten nicht mehr eingestellt werden, heißt es. Es könnte Jahrzehnte dauern, bis der Schaden für das wissenschaftliche Unternehmen des Landes behoben sei. Führende deutsche Forschende wie der Wirtschaftsweise Schnitzer und der Chef des Kieler Instituts für Weltwirtschaft Schularik sprachen sich dafür aus, wissenschaftliches Spitzenpersonal aus den USA anzuwerben. Sie schlagen vor, bis zu 100 Professuren an deutschen Universitäten und außeruniversitären Forschungseinrichtungen zu schaffen. Der Astrid Lindgren Memorial Award ist die bedeutendste Auszeichnung für Kinder- und Jugendliteratur der Welt. Der mit umgerechnet rund 460.000 Euro dotierte Preis wird seit 2002 jährlich an eine Person oder Organisation verliehen, um die enorme Bedeutung des Lesens für junge Menschen hervorzuheben. In diesem Jahr geht der Preis an die Französin Marion Brunet. Aus Stockholm Sophie Donges.
In Deutschland ist die Autorin weitestgehend unbekannt, denn keines ihrer Bücher wurde ins Deutsche übersetzt. Marion Brunet schreibt Jugendbücher, setzt sich darin intensiv mit den Lebenswirklichkeiten einer Generation auseinander, die in einer unsicheren Welt groß wird. Zur Begründung der Jury heißt es, in glasklarer, flirrender Prosa würden junge Menschen dargestellt, die sich gegen eine korrupte Gesellschaft auflehnten. Der Dunkelheit und Gewalt des Daseins würden Freundschaft, Solidarität und Schönheit der Natur entgegengesetzt.
Die Plattform Eventim hat vor Gericht eine Niederlage erlitten. Sie darf kostenpflichtige Ticketversicherungen beim Kartenkauf für Veranstaltungen nicht wiederholt und über ein Pop-up-Fenster anbieten. Dadurch könne eine unzulässige Beeinflussung der Verbraucherinnen und Verbraucher vorliegen, heißt es in einem Urteil des Oberlandesgerichts Bamberg. Der Verbraucherzentrale Bundesverband hatte die Klage eingereicht. Beim Ticketverkauf hatte Eventim über eine farblich abgehobene Klickfläche eine Ticketversicherung angeboten. Entschied man sich dagegen, ploppte ein weiteres Fenster mit einem erneuten Hinweis auf die Versicherung auf. Erst nach einem weiteren Klick auf die Schaltfläche »Ich trage das volle Risiko« ging es weiter zur Kasse. Dieser zweite Schritt ist nach Ansicht des Gerichts unzulässig, die erste Abfrage aber nicht. Es werde deutlich, dass es sich bei der Versicherung nur um eine mögliche, freiwillige und zusätzliche Option handle. Mit gleich vier Filmen will der britische Regisseur Sam Mendes die Geschichte der Beatles würdigen. Medienberichten zufolge steht nun die Besetzung der vier Hauptrollen fest. Die irischen Schauspieler Paul Mescal und Barry Keoghan übernehmen demnach die Rollen von Paul McCartney und Ringo Starr. Die Briten Harris Dickinson und Joseph Quinn sollen John Lennon und George Harrison spielen. Mendes, der unter anderem die James-Bond-Filme Skyfall und Spectre inszenierte, will die verschiedenen Filme jeweils aus der Sicht eines der vier Musiker erzählen. Den Berichten zufolge sollen alle vier Filme im April 2028 erscheinen. Unklar ist noch, ob sie alle zeitgleich in die Kinos kommen.
Es ist fast genau 120 Jahre her. Am 7. Juni 1905, da wurde expressionistische Kunstgeschichte geschrieben und die Brücke ins Leben gerufen. Zu den Gründungsmitgliedern dieser Gruppe zählte neben Ernst Ludwig Kirchner auch Carl Schmidt-Rottluff. Und in seinem Wohnhaus im beschaulichen Berliner Bezirk Dahlem wurde 1967 das Brücke-Museum eröffnet. Es besitzt die weltweit größte Sammlung von Brücke-Werken. Es ist wirklich eine Menge, rund 5000 Arbeiten. Zum 120. Gründungsjubiläum hat sich das Museum nun was Besonderes einfallen lassen. 120 Berlinerinnen und Berliner wurden gebeten, aus der Sammlung ihre Lieblingswerke auszusuchen. Daraus ist jetzt eine Ausstellung geworden und Claudia Wheeler hat sie sich für uns angeschaut.
Das Konzept ist so einfach wie charmant. 120 Jahre Brücke, 120 Bilder. Ausgewählt von Berlinerinnen und Berlinern. Die Museumssammlung einmal von außen betrachten lassen und schauen, was passiert, wenn man das Depot öffnet und das Kuratieren nicht den Profis, sondern den Kunstliebhabern und Laien überlässt. Einziges Kriterium: Was ist dein Lieblingsbild und warum?
Wir wollten natürlich eine Mischung, also aus Persönlichkeiten, aus Kultur, Gesellschaft und Politik, aber auch Menschen aus unserem Museumsumfeld, wie unsere Briefträgerin oder auch Personen, mit denen wir zusammenarbeiteten. Und dann gab es aber auch Personen, zum Beispiel Jenny Erpenbeck, von der waren wir eigentlich Fan und haben sie deshalb angeschrieben, weil wir gedacht haben, es könnte interessant für sie sein.
Sagt Lisa Marei-Schmidt, Direktorin des Brücke-Museums. Und so ergeben sich ganz unterschiedliche und vor allem neue Perspektiven auf die Sammlung. Rechtsanwalt Peter Rauer etwa erinnert mit seinem ausgewählten Bild »Vier Akte in Landschaft« von Max Pechstein an dessen erfolgreiche Restitutionsgeschichte. Während Straßenbahnfahrerin Anne Achtermeier bei Erich Heckels Farbholzschnitt »Straße im Morgenlicht« von 1905 an ihre morgendlichen Fahrten durch Berlin denkt.
René Allange, der Kriminalhauptkommissar, ist natürlich auch irgendwie ein sehr schönes Beispiel, weil das ist ein Aquarell, was er sich gewählt hat von Max Pechstein, was wirklich dem Kunstfälscher Wolfgang Betracchi als Vorlage für seine Gemäldefälschung galt.
Die Begründung, warum ein bestimmtes Bild zum Lieblingsbild wurde, kann man an kleinen Tafeln, die neben den jeweiligen Werken hängen, nachlesen. Es sind kurze, persönliche Texte. Und sehr oft hat das ausgesuchte Werk etwas mit der eigenen Lebenswirklichkeit zu tun. Wie bei DJ Gigola, die bei der Ausstellungseröffnung vor ihrer Lieblingslithografie Der Tanz von Max Pechstein von 1912 steht.
Ich arbeite als DJ und Musikproduzentin und deswegen war der Blick auf den Tanz sofort in meinem Herzen, weil es mich sehr daran erinnert hat, wie es für mich am Wochenende aussieht, wenn ich arbeite auf der Tanzfläche. Ich sehe unterschiedliche Menschen, die sehr unbeschwert miteinander sind und ein unbeschwertes Zusammensein haben und sehr ausgelassen sich bewegen. Und das ist für mich ein bisschen auch im Club arbeiten und im Club auflegen. Und ich mag an dem Bild außerdem, das Bild erinnert mich sehr an der Tanz von Matisse. Und die Verbindung, dass ein Motiv aufgegriffen wird und verändert wird, ist für mich ähnlich zum Musikmachen, wo man Melodien nimmt und sie verändert.
Oder Karl Maurer. Er ist Sozialarbeiter und arbeitet mit Jugendlichen im Bezirk Zehlendorf im öffentlichen Raum. Sein Lieblingsbild ist ein großes, abstraktes Gemälde von Max Kaus, in dem sich bunte, dicke Linien fast wie Straßen kreuzen und überlagern.
Und es spiegelt ja auch so schön unsere Arbeit quasi wieder, die räumliche Arbeit. Ja, es war mein erster Blick. Es ist ja so raumbehaftet, ja, und wir arbeiten in der Jugendarbeit, haben wir manchmal mit verschlungenen Pfaden zu tun, aber manchmal gibt es aber auch ganz geradlinige Wege, ja, und ganz bunt, das ist ja ganz farblich und bunt und verschiedenartig, und diese Vielfalt, die sich im Bild widerspiegelt, die finde ich auch in unserer Arbeit wieder. Und so ist es mich angesprungen.
Architekt Arno Brandelhuber hat sich die Rückseite eines Gemäldes von Ernst Ludwig Kirchner ausgesucht, wegen der vielen Aufkleber, die sich rundherum auf dem Rahmen befinden. Sie geben Auskunft darüber, wo das Bild, dessen Vorderseite man in dieser Ausstellung nicht sieht, schon überall ausgestellt war.
Wenn Sie jetzt alle diese Aufkleber durchschauen, da steht genau, wo das war. Also von der entarteten Kunstausstellung bis zu Dokumenta 3 in Kassel. Und so kriegt man plötzlich auch noch eine Information darüber, wer das Bild in welcher Situation schon alles gesehen hat. Und das ist natürlich ganz interessant, weil es so eine andere Zeitlichkeit reinkommt und wir feiern ja jeden Geburtstag. Und dann macht es schon Sinn, die ganze Zeit allein nur über die Aufkleber einmal mitzuverfolgen.
Es gelingt dieser Jubiläumsschau wirklich ganz hervorragend, einen neuen Blick auf die Sammlung zu werfen. Auch weil man viele Neuentdeckungen macht. weil man nicht nur die oft gezeigten Stars des Hauses sieht, die man als Postkarte oder Poster kaufen kann. Und so ist diese Ausstellung auch für Direktorin Lisa Marei Schmidt eine kleine Entdeckungsreise, bei der sie die eine oder andere Überraschung erlebt hat.
Größte Überraschung war die 9. Klasse, die wir eingeladen haben, aus dem Robert-Blum-Gymnasium, nämlich einen jungen Neunklässler, der sich sozusagen an sein Lieblingscomputerspiel Fortnite erinnert, gefühlt hat, bei dieser Kiefernlandschaft von Max Pechstein.
Zum 120. Jubiläum der Künstlergruppe ein unkonventioneller und erfrischender Blick auf die Brücke, von der man eigentlich glaubte, schon alles gesehen zu haben.
Claudia Wheeler war für uns in der Ausstellung 120 Jahre Brücke, 120 BerlinerInnen, 120 Werke. Sie ist im Brücke-Museum noch zu sehen bis zum 22. Juni. Ja, übers Scheitern wird nicht so gerne gesprochen, zum Beispiel, wenn im Radio mal eine Leitung zusammenbricht. Klar, das kann unangenehm sein, aber auch sehr erhellend. In der aktuellen Ausgabe des Theaterpodcasts von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de geht's genau darum. Wie vermittelt man nach außen, wenn eine Produktion scheitert, zum Beispiel wegen künstlerischer Differenzen? Wann zieht man die Reißleine und wie, ohne Beteiligte nachhaltig zu beschädigen? Im Theaterpodcast ist die jüngste Intendantin Deutschlands zu Gast, die 33-jährige Marie Johansen vom Rheinischen Landestheater Neuss. Und der designierte Intendant des Schauspiels am Staatstheater Hannover, Vasco Bönisch. Sie berichten, wie es ist, zu scheitern und darüber, wie es ist, dazu befragt zu werden.
Mit dem Scheitern ist tatsächlich interessant, weil das natürlich, wenn man so eine Einladung bekommt oder Anfrage, denkt man so, aha, ja, also mir ging es da genauso wie Marie, erste Einladung. Vielen Dank. Und dann Thema Scheitern. Warum ist eigentlich der Reflex sofort zu sagen, ist irgendwie negativ behaftet? Weil, also wir müssen ja jetzt gar nicht Beckett zitieren.
Doch, wir zitieren es einmal, okay, für alle, die es nicht kennen.
Gut, also immer versucht, immer gescheitert, egal, wieder versuchen, wieder scheitern, besser scheitern. Mhm. So, einer der großen Kalendersprüche in der Theaterszene. Aber tatsächlich brauchen wir, glaube ich, geradezu diese Freiräume, um zu scheitern am Theater, weil es ist ein Prozess. Es ist nicht planbar und deswegen sollten wir uns ganz viel mit dem Scheitern und mit dem Fehler machen und auch mit Fehlerkultur und wie wir damit umgehen, auseinandersetzen.
Vasco Bönisch über die Notwendigkeit, am Theater auch mal scheitern zu können. Mehr von ihm und von Marie Johansen in der neuen Folge des Theaterpodcasts. Streamen können Sie den in der kostenlosen Deutschlandfunk-App und unter deutschlandfunkkultur.de. Bei uns geht's jetzt nochmal um starke Kontraste. Auf der einen Seite ein Filmstudio in Hollywood, auf der anderen ein Berliner Späti. Beide Orte sind Schauplätze neuer Serien, die heißen dann auch genauso. Späti und The Studio. Beide sind prominent besetzt, die eine mit Wilson Gonzalez Ochsenknecht, die andere mit Filmstar Seth Rogen. Dazu gibt's in beiden Fällen viele prominente Gastauftritte. Die Frage bleibt aber, lohnt es sich, beide anzuschauen? Meine Kollegin Simone Schlosser weiß es.
Hollywood scheint in Schock zu sein. Erst wird Donald Trump wiedergewählt, dann entgehen die Studios nur knapp den Bränden und zuletzt wird auch noch bekannt, dass James Bond zu Amazon wechselt. Vorschläge für eine neue Besetzung nimmt Jeff Bezos persönlich entgegen auf seinem Ex-Account. Der Spielraum für Kreative scheint kleiner zu werden. Und wie reagieren die Stars darauf? Bislang hört man erschreckend wenig von ihnen. Aber seien wir mal ehrlich, war Hollywood nicht schon immer vor allem mit sich selbst beschäftigt? Bester Beweis, die neue Serie The Studio. Die ist auch bemerkenswert unpolitisch, aber vielleicht ist genau das ihr Geheimnis. Denn unterhaltsam ist sie.
Wir bei Continental machen keine Filmchen. Wir machen Filme. Filme, für die das Publikum bereit ist zu zahlen.
Die Serie handelt von dem Studioboss Matt Remick. Der wird gespielt von Seth Rogen, der die Serie auch geschrieben hat und auch mit Regie führt. Matt ist ein Filmnerd. Er steht auf 35mm und Arthouse und überhaupt auf alles, das irgendwie nach Filmkunst klingt. Also genau das Gegenteil von dem, mit dem Hollywood üblicherweise Geld verdient. Und das ist auch schon mehr oder weniger die Handlung. Wie Studioboss Matt versucht, seiner Kunst treu zu bleiben und trotzdem Filme zu machen, wie sie von ihm verlangt werden. Und wie er dabei auf einen Hollywood-Star nach dem anderen trifft. Sei es Martin Scorsese, Sarah Polley oder die Schauspielerin Zoe Kravitz. Sie spielen in der Serie sich selbst. Und das offenbar mit viel Spaß an den Rollen.
Ich sag dir mal was, Mr. Scorsese. Ich gebe deinem Film hier und jetzt grünes Licht mit einem Budget von 250 Millionen und ich kaufe dein Drehbuch für weitere 10 Millionen.
Wow, Matt, meine Güte, du bist schnell. Wow, gefällt mir, gefällt mir.
The Studio ist witzig, schnell und manchmal auch ein bisschen dämlich, was die Witze und Figuren betrifft. aber sie steckt auch voller Anspielungen und Referenzen. So besteht etwa die Folge über einen Film, dessen letzte Szene in einem einzigen Take gedreht werden soll und wobei ständig etwas dazwischen kommt, selbst aus einer einzigen Aufnahme. Die Serie schafft es auf diese Weise, sich selbst auf den Arm zu nehmen und gleichzeitig zu zeigen, wie kunstvoll Film sein kann.
One-Shots sind doch für den Arsch. Da holt sich die Regie einen drauf runter und macht dafür allen anderen das Leben zur Hölle. Den Zuschauern ist dieser Scheiß komplett egal.
Ist das dein Ernst?
The Studio ist eine Hommage an das alte Hollywood, das in der Serie, wie in echt, darum kämpft, sich in einer veränderten Welt zu behaupten. Im Fall der Serie kommt die Bedrohung ausgerechnet von einem Streaming-Dienst. Genau auf einem solchen ist The Studio jetzt zu sehen. Vielleicht ist die Serie am Ende doch gar nicht so unpolitisch.
Du bist mein Salz in der Suppe und mein Zucker zum Kaffee. Ja, du bist alles, was ich brauche, wo ich geh und stehe.
Vom Schaulaufen der Hollywood-Stars zum Stell-Dich-Ein der Berliner Insta-Bubble. In der Serie Späti dürfen sie alle mal vorbeikommen als sie selbst. Podcasterinnen wie Sophie Passmann und Julia Knörnschild, aber auch Bill Kaulitz von Tokyo Hotel und der Rapper Shiagu. Es erinnert ein wenig an das, was Hollywood-Star Maya Hawke neulich meinte. In einem Interview hatte sie erklärt, dass sie Instagram gerne löschen würde, aber für ihre Karriere brauche sie die Plattform. Denn jede Schauspielerin sei heute auch Influencerin. Und ein Social-Media-Auftritt, dankbare Werbung für die Produzenten. Etwas Ähnliches scheinen sich auch die Macher von Späti gedacht zu haben. Aber nicht jede Influencerin ist auch eine Schauspielerin. Auf jeden Fall bleibt die Serie dadurch spannend, weil man sich jede Folge fragt, wer kommt als nächstes vorbei.
Habt ihr Stahlwolle?
Stahlwolle?
Egal, ist Hakan heute nicht da?
Nee.
Okay, und du bist?
Fred. Ich bin die Vertretung.
Abgesehen von den Gastauftritten ist die Geschichte schnell erzählt. Die Hauptfigur ist Fred, gespielt von Wilson Gonzales Ochsenknecht. Fred ist ein Loser, aber ein Lieber, wie sich das eben gehört. Gerade hat er mal wieder seinen Job verloren, da tut sich eine Chance in seinem Stammkiosk auf. Hassan, der Besitzer, muss kurzfristig in die Türkei, also springt Fred kurzerhand ein. Natürlich hat er keine Ahnung und erstmal auch wenig Ambitionen. Aber Fred bleibt dran und man selbst irgendwie auch. Späti ist ein bisschen wie die Discounter. Nicht sonderlich originell, aber charmant und mit Herz. Dazu gibt es ein bisschen Gentrifizierung, denn dem Berliner Späti droht ein Yoga-Studio. Aber am Ende ist die Serie vor allem Comfort-Binge. Eine deutsche Comedy-Produktion zum Wohlfühlen. Aber das darf zwischendurch auch mal sein.
Simone Schlosser mit einem Blick auf zwei aktuelle Serien. Den Späti können Sie in der ZDF-Mediathek besuchen. Die Hollywood-Satire The Studio gibt's auf Apple TV Plus zu sehen. Und wir schauen jetzt noch einmal in die Feuilletons von morgen. Florian Werner hat sie für uns aufgeschlagen.
Impressionismus gegen Depressionen, Rokoko gegen Angststörungen, Barockgemälde gegen Einsamkeit. Das fragt Luisa Faust in der Tageszeitung und erklärt dem verschreckten Leser zum Glück umgehend, was sie damit meint. Klingt vielleicht erstmal absurd, schreibt sie, aber die Studienlage zeigt, dass Kunst wirksam ist. Die Auseinandersetzung mit ihr hilft bei Angststörungen, kann bei Alzheimer und anderen degenerativen Erkrankungen sogar den kognitiven Verfall verlangsamen. Am besten wirkt sie, wenn PatientInnen in einer Gruppe ins Museum gehen und anschließend auch selbst kreativ werden können. In Kanada und Großbritannien können Ärzte neben Psychopharmaka und Therapien schon seit Jahren auch Museumsbesuche verschreiben. Nun soll auch an der Berliner Charité das sogenannte soziale Rezept getestet werden. Allerdings, so gibt Luisa Faust zu bedenken, eine regelmäßige Teilhabe an kulturellen Angeboten, ermöglicht durch niedrigere Eintrittspreise, könnte sogar vorbeugend wirken und verhindern, dass Einsamkeit oder Depressionen überhaupt entstehen. Kultur ist kein nice to have und man sollte nicht erst krank werden müssen, um dazu Zugang zu bekommen. Wer unter sozialen Angststörungen leidet, könnte sich freilich, ganz anderer Ansatz, auch beim Bundesnachrichtendienst bewerben. Zumindest, wenn wir den Artikel von Bernhard Heckler in der Süddeutschen Zeitung richtig verstehen. Unter der Überschrift »Geheim, aber sexy« lobt der Autor die neue, hippe Image-Kampagne des BND und erklärt, bei der Ansicht der Jobbeschreibungs-Reels kommt einem der Gedanke, Agentin oder Agent beim BND ist auch ein Top-Job für Bindungsängstliche in Langzeitbeziehungen. Sie dürfen nie sagen, wo sie hinreisen, und sie dürfen das Handy nicht mit ins Büro nehmen. Homeoffice gibt es nicht. Sorry, Schatz, ich bin mal wieder auf unbestimmte Zeit an einem geheimen Ort. Tja, die Arbeit, was soll ich machen? Dieser sehr unglückliche Umstand dürfte einige Paartherapeuten entlasten. Und damit ein kleiner Zeitsprung ins frühe 18. Jahrhundert. Ein Mann, der unzählige Paartherapeuten reich gemacht hätte, wenn es diesen Berufsstand damals schon gegeben hätte, war der berüchtigte Lebemann Giacomo Casanova, der vor genau 300 Jahren in Venedig geboren wurde. Christian Schröder schreibt über Casanovas autobiografisches Hauptwerk im Tagesspiegel: Die Geschichte meines Lebens ist ein einziger Liebesreigen. Von den Frauen, denen Casanova auf seinen Reisen begegnet, ist er hingerissen. Er lässt seinen Charme spielen, durchlebt mit ihnen gemeinsame Stunden des Glücks. Dann muss er weiter dem nächsten Abenteuer entgegen. Manchmal besorgt er den Geliebten einen Ehemann. Gelegentlich trifft er bei seinen Reisen Kinder, die er vor Jahren gezeugt hat. Dass Casanova seine Eskapaden überhaupt für die Nachwelt niederschrieb, verdankt sich dabei nicht zuletzt der katastrophalen Situation in seinem Mund. Als er mit 65 Jahren seine Aufzeichnung begann, konnte er sich oral nicht mehr richtig artikulieren. Schröder schreibt: Als alter Mann verlor er alle Zähne. Zum mündlichen Erzählen schrieb er, genüge eine lockere Zunge allein nicht. Zitat: Man muss Zähne haben. Denn die Konsonanten, zu denen man sie braucht, machen mehr als ein Drittel des Alphabets aus. Deshalb wechselte Casanova zum Schreiben, brachte auf 3500 Seiten die Geschichte meines Lebens zu Papier. Es ist der Roman seines Daseins, eine Enzyklopädie des 18. Jahrhunderts. Ein Glücksfall für die Literatur und für die Kulturgeschichtsschreibung. Aber natürlich Pech für den armen Casanova, denn Zahnausfall ist mit Kunst allein nicht heilbar. Gegen Karies und Parodontose helfen nicht einmal die herrlichsten Werke des Barock.
Florian Werner mit dem Blick in die Zeitungen von morgen. Das war's für heute bei Fazit mit André Mumort. Schön, dass Sie dabei waren. Kommen Sie gut durch die Nacht.